Wenn ich in ihre Reihen gucke, ist es eigentlich ganz erkennbar, es handelt sich um die katholische Kirche. Denn hier sitzen Menschen aus so ziemlich allen Erdteilen und ziemlich vielen Sprachen. Und das ist sehr praktisch, weil wenn ich katholischer Christ bin, dann kann ich irgendwo auf der Welt in einen Sonntagsgottesdienst gehen und das meiste dort verstehe ich schon, auch wenn ich die Sprache nicht spreche. Ich fühle mich auch ziemlich zu Hause, weil ich vertraut bin mit den ganzen Abläufen. Katholische Kirche, Eucharistiefeier, in jedem Winkel der Welt. Vielleicht musst du mal ein bisschen mehr laufen als nur 20 Meter bis zur nächsten Kirche, vielleicht mal 5 oder 10 Kilometer. Aber im Wesentlichen ist fast überall ziemlich schnell eine Kirche und ein Sonntagsgottesdienst zu erreichen. Und die anderen 6 Tage der Woche? Was machen da Christen so? Es hat sich ein bisschen verändert. Ich spreche nicht davon, dass es auch Menschen gibt, die jeden Tag eine Eucharistie besuchen, sondern es war im Mittelalter hier in dieser Stadt völlig normal, dass Menschen zu irgendeiner Bruderschaft dazugehörten. So ein paar Reste haben wir heute noch. Eine Sebastiani-Bruderschaft gibt es noch, eine Baumannschaft gibt es, eine Bürgerkongregation Maria vom Sieg. Aber man glaubt nicht, wie viele 100 Menschen fest organisiert in solchen Bruderschaften unterwegs waren. Und das hieß nicht, dass sie einfach nur so Karteileiche waren, sondern die hatten richtig Verpflichtungen. Das heißt, die haben sich unter der Woche mehrmals zu Gebetsveranstaltungen getroffen. Das gab's. Ja? Nicht nur am Sonntag, Eucharistie als sozusagen Monokultur. Und damit versteht man auch sehr viel besser, was das Zweite Vatikanum meint, wenn das Zweite Vatikanum Lumen Gentium 11 sagt, die Eucharistie ist der Höhepunkt kirchlichen Lebens, der Höhepunkt, dann wissen Sie alle aus Ihrem Kinderspielzimmer, dass eine Pyramide so hoch ist, wie die Basis breit ist. Ja, wenn ich nur ein einziges Bausteinchen habe, dann ist es kein Höhepunkt. Dann ist es ein einsames Bausteinchen, das auf dem Boden liegt. Je mehr Steine ich drunter kriege, desto höher wird meine Pyramide und desto mehr ist der Höhepunkt tatsächlich Höhepunkt. Heute ist es so, bis vor wenigen Jahrzehnten war es überhaupt nicht so. Es gab in Bayern eine extrem ausgefeilte Volksfrömmigkeit. Und Volksfrömmigkeit heißt, dass die Leute das gemacht haben. Also nicht, dass sie jemand dazu zwingen musste. Na, vielleicht haben manchmal die Eltern die Kinder gezwungen. Aber im Wesentlichen war es so, dass die Menschen selbst diese Treffen, Veranstaltungen, Gebete abhalten wollten. So Reste kennen Sie vielleicht noch, zum Beispiel die Maiandachten. Das war für viele Menschen ein großer Sinnesrausch, weil der Maialtar riesenvoller Blumen war und es fast keine Frau gab, die nicht den Maialtar gucken wollte und auch mal die Nase reinhängen, wie denn das so duftet, was da alles aufgebaut ist. Tägliche Maiandacht, täglicher Rosenkranz, gerade auch im Oktober, die Totenandachten im November. Es gab ein großes, reiches Spektrum an Volksfrömmigkeit, wie Menschen ihren Glauben ausdrücken, nicht nur am Sonntag, sondern die ganze Woche über. Und da musste man auch sie nicht zu zwingen. Und das war auch nicht das, was ich Aerobic-Christentum nenne, das nur dann geturnt wird, wenn vorne der Trainer auch mitturnt. Also es ist nicht nötig, dass ein Priester oder ein sonstiger Geistlicher dabei ist. Die Menschen können tatsächlich Rosenkranz beten, ohne einen Priester oder Bischof. Das hat jahrhundertelang wunderbar funktioniert. Volksfrömmigkeit. Heute haben wir auch neue Formen solcher Frömmigkeit. Kann man auch sich darüber streiten, ob das jetzt schön oder nicht so schön ist. Es gibt starke Bewegungen der eucharistischen Anbetung zum Beispiel, ja auch bei uns in St. Moritz. Oder Lobpreis, der so aus den Freikirchen, aus dem englischsprachigen Raum bei uns hineinschwappt. Worship in verschiedensten Formen. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Was hat das mit dem Evangelium zu tun? Die Gebetsformen haben sich verändert über die Jahrhunderte. Das, was heute ist, war nicht immer so und muss auch nicht immer so bleiben. Es gehört eigentlich zum christlichen Glauben dazu, dass das nicht nur an einem Sonntag stattfindet, vielleicht einmal im Monat oder alle 6 Wochen, in den meisten so in der Statistik, sondern dass es tägliche Übungen gab. Es ist für mich immer wieder eine Freude, darüber das bewusst zu werden, es wahrzunehmen, dass der allererste Vers im Buch der Psalmen, also Psalm 1, Vers 1, damit zu tun hat. Da steht nämlich drin: Selig der Mann, der gefallen hat an der Weisung des Herrn, also an der Tora, an der Schrift Gottes, und über sie nachsinnt bei Tag und bei Nacht. Das ist die deutsche Übersetzung, über sie nachsinnt. Hebräisch steht da Haggah, und das heißt, innerlich leise vor sich hin murmelt. Der Mensch ist selig zu preisen, der den ganzen Tag vor sich Bibelverse hinmurmelt. Und das ist das, was wir heute Schriftbetrachtung nennen. Sich einzulassen auf einen einzelnen Vers und ihn ganz oft zu wiederholen und auf die Art und Weise eben zu beten und sein Herz, seine Seele zu Gott zu erheben. Das haben die ersten Mönche in der Wüste Großteil ihres Tages gemacht. Die hatten auch oft Handarbeiten dabei, während sie Psalmen rezitiert haben. Der andere Entwurf war diesen ersten Großklöster des heiligen Pachomius. Da saßen dann 100 Schaften auf dem Boden und knüpften Matten oder Seile und haben sich davon einem Vorleser Psalmen vorlesen lassen. Und zwar 12-mal immer denselben, stundenlang. Leise vor sich hin murmeln. Es war ziemlich normal im Christentum auch Bibelverse zu repetieren, zu wiederholen. Zu der Zeit, wo die meisten Latein konnten, überhaupt kein Problem in der lateinischen Vulgata. Und später dann hat man angefangen, im 13. Jahrhundert lieber Andachtsbücher zu nehmen. Die Menschen haben aufgehört, in der Bibel zu lesen. Die Menschen haben aufgehört, das immer vor sich hin zu murmeln, bis sie ins Gebet kamen. Und stattdessen lieber Andachtsbücher gelesen. Und auf einmal wurde diese Form des betrachtenden Gebets, das in die Stille führt am Ende, diese Gebetsform wurde auf einmal was für Spezialisten. Im 13. Jahrhundert. Devotio moderna ist noch so ein Schlagwort. Ist doch interessant, was 1300 Jahre selbstverständlich zum christlichen Beten gehörte, verschwand fast komplett für 700 Jahre. Und als dann die Beatles nach Indien gegangen sind und dort meditieren lernen wollten, kam das dann auf einmal wieder zurück nach Europa. Es gab Jesuiten, die nach Japan gegangen sind und Zen gelernt haben und sich als Zen-Meister initiieren ließen. Die Faszination für dieses Meditieren, Stillsitzen, einfach still sein, an nichts denken, kam plötzlich wieder. Nach 700 Jahren. Ganz erstaunlich, oder? Weil die Bibelstelle, die Sie heute gehört haben, die haben Sie wahrscheinlich schon oft gehört und da wurde auch schon oft drüber gepredigt. Ich habe 2 Schwestern, Martha und Maria. Beide kümmern sich um Jesus und zwar so, dass die eine nur durch die Gegend rennt und den Haushalt macht und die andere überhaupt nicht rennt, sondern sich einfach zu seinen Füßen setzt. Da, wo eigentlich die Männer zusammen sind, setzt sich eine Frau mitten rein und hört nur zu. Selbstverständlich beschwert sich die andere Schwester, sagt, so kann das doch wirklich nicht gehen, das schickt sich nicht für eine Frau. Als Antwort spricht Jesus diese geheimnisvollen Worte, indem er sagt, lass sie doch mal sitzen, deine Schwester Maria, sie hat das Bessere gewählt oder den guten Teil. Und dann ist man immer versucht zu sagen, was ist jetzt wichtiger, Haushalt zu machen oder dem Rabbi zuzuhören, weil wenn alle dem Rabbi zuhören, gibt's nichts zu essen. Ist ja auch doof, oder? Wie bringe ich das irgendwie in eine Balance? Damit haben sie schon die klassische Frage und sind auf dem richtigen Weg. Wie finde ich die richtige Balance? Ich kann eben nicht nur kontemplieren und nicht nur agieren. Ich muss das irgendwie zusammenbringen in meiner christlichen Existenz. Wenn ich von Balance spreche zwischen Gebet und Arbeit, bin ich fast schon bei der Schlussfrage meiner Predigt. Wo ist die Balance zurzeit verloren gegangen? Arbeiten die Menschen zu viel oder beten sie zu viel? Was meinen Sie? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Manchmal denke ich mir, die Leute beten einfach zu viel. Wenn sie an ihren Handys sitzen wie ich und das Stundengebet machen, denke ich mir, die ganzen jungen Leute sind auch gerade auf der Stundengebets-App und beten mit der ganzen Kirche ihr Stundengebet. Wahrscheinlich eher nicht. Also wir haben, wenn dann, eine Disbalance, dass zu wenig Gebet vorhanden ist. Das ist das, was ich Ihnen mitgeben möchte. Wenn Jesus sagt, der bessere Teil, dann geht es nicht darum, dass ich das eine gegen das andere ausspiele, sondern klar mache, das Problem der meisten Menschen ist, dass sie zu wenig Zeit für Gott haben, zu wenig Zeit fürs Gebet. Und das, was eben 700 Jahre verloren gegangen ist, das stille Gebet, entspricht dem Bedürfnis des heutigen Menschen viel mehr als die lauten Gebetsformen. Man muss es halt lernen. Man muss irgendwo reinkommen. Und ich kann Ihnen verraten, das ist gar nicht so einfach. Aber es ist auch gar nicht so schwer. Wenn Sie Lust haben, und jetzt komme ich zum Werbeblock, am nächsten Samstag können Sie das ausprobieren. Ich biete die nächste Einführung zur Kontemplation an, um die Ecke, Franziskanerkirche, rechter Seitenflügel in der Oase der Stille. Von 9 bis 16 Uhr mit einer Stunde Pause können Sie versuchen, wie das geht. Still sitzen, den Körper wahrnehmen, zur Ruhe kommen und sich nicht auf irgendwas fixieren oder konzentrieren, sondern die Gedanken kommen und gehen lassen. Es ist eine wunderbare Form des Gebets. Für mich ist es die Herzensform Nummer 1. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir im Oratorium damit beginnen am Morgen, immer eine halbe Stunde. Herzliche Einladung, das zu entdecken, was 700 Jahre in unserer Kirche irgendwie verschüttet gegangen ist. Aber es muss ja nicht so bleiben. Amen.